Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast People of Tech mit eurem Lieblingspodcast-Host Shenis Tediaki. Heute hatte ich die Ehre, mit Dr. Wolfgang Hildesheim zu sprechen. Director, Head of Watson, Data Science and Artificial Intelligence bei IBM. Er hat uns nicht nur Einblicke in IBM gegeben und auch genannt, welche Jobs später eventuell mit KI ersetzt werden könnten, sondern auch persönliche Einblicke gegeben, wie er in seine Führungsposition gekommen ist. Außerdem hat er uns Schülern wirklich richtig gute Tipps gegeben, wie wir auf Trends aufsteigen können und wie wir diese für uns nutzen können, um erfolgreich im KI-Ökosystem zu sein. Hi, willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass du dabei bist für die Zuhörer. Wir haben hier eine halbwegs leise Ecke gefunden. Wir sind auf dem AI und Data Summit der Bitkom und ich begrüße meinen heutigen Gast. Hallo.
Hallo, Shenis.
Hi, Wolfgang. Wir fangen mal direkt an. IBM ist ein Weltkonzern. Was trägt IBM aus Deutschland zum Erfolg bei?
IBM ist ja einer der wenigen Hightech-Konzerne, der weit über 100 Jahre alt ist. Nächstes Jahr 114 Jahre. Und surprise, surprise, die IBM Deutschland ist 115 Jahre alt. Das heißt, wir bringen von Anfang an sehr viel in die IBM ein. Die Hollerith-Gesellschaft wurde hier gegründet, aus der dann die IBM hervorgegangen ist. Und die großen Computer, mit denen IBM die Welt quasi besser gemacht hat über viele Jahrzehnte, die sogenannten Host-Systeme, Mainframe-Systeme, heute System, den Z genannt, sind eben auch über viele, viele Jahre in Deutschland mitentwickelt worden, in Stuttgart im Bereich und eben auch hier betrieben worden. Fast jeder Bank, in jeder Versicherung, jedes Flugzeug wird davon quasi unterstützt. Insofern ist der Einfluss und die Bedeutung der IBM Deutschland für den Weltkonzern IBM sehr groß.
So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Ein Meilenstein der KI-Geschichte ist der Sieg von Watson bei Jeopardy. Was wird deiner Meinung nach ein nächster Meilenstein sein?
Ja, also das ist eine wunderbare Frage, weil die IBM, wir setzen uns immer sogenannte, sagen wir mal, Leuchtturmprojekte zum Ziel, wo man sagt, ah nee, das geht gar nicht, das schaffen wir nie. Zum Beispiel ein erster Meilenstein, den viele von euch wahrscheinlich kennen, ist 1998, als der Computer Big Blue der IBM Kasparov im Schach geschlagen hat. Und das konnte auch niemand, da war ich im Studio und da war das Königsspiel der Menschheit, so intelligent kann ein Computer nicht werden und dann ist es passiert. Und der nächste große Meilenstein war eben das, was du ansprichst, Jan, ist eben Jeopardy. Und für die unter euch, die nicht wissen, was Jeopardy ist die beliebteste Fernsehshow im amerikanischen Fernsehen mit viel, viel komplizierten Fragen. Ein Großteil der Fragen könnte ich gar nicht selbst beantworten, muss ich sagen. Und da hat eben der Computer, der IBM, der Watson heißt, und ich bin ja quasi in der Watson-Abteilung von Anfang dabei. Das ist ja auch mein T-Shirt hier.
Sehr cooles T-Shirt.
Watson X, nicht? Von Anfang an dabei. Der Watson-Computer der IBM hat eben die beiden All-Time-Champion-Weltmeister im Jeopardy, Ken und Brett hießen die beiden, geschlagen. Und ihr könnt euch das auf YouTube angucken, wie schwierig die Fragen sind, wie überrascht auch die Menschen, wie schnell und zackig da die Antworten kommen aus Fragen aus der Sport, aus Geschichte, aus Mathematik. Und technisch gesehen ist das etwas, was man lange für unmöglich gehalten hat, dass Computer, klar, dass die rechnen können mit Zahlen, da hat man sich dran gewöhnt, aber dass die mit Sprache umgehen können und quasi Sprache verstehen, was da drin ist und richtige Antworten, das war neu, das sind die sogenannten unstrukturierten Daten. Also da gibt's das englische Wort NLP, Natural Language Processing. Diese Technik war quasi die Erfindung, die eben es gemacht hat. Und daher war IBM sehr, sehr führend mit eben den Watson-Technologien und hat es dann möglich gemacht, dass man da vor laufender Kamera live eben, in Deutschland wäre das ja so eine Art Wetten, das sozusagen, ja.
Oder wer wird Millionär?
Wer wird Millionär, ja. Genau. Wobei die noch eigentlich noch fast schwieriger sind, da die US-Fragen, genau, wer will, gewinnt. Ne? Und das war eigentlich der Anfang des Booms, KI-Booms. Das war 2011, 12, 13 ging es dann los. Insofern ist das eine wunderbare Frage zu der Bedeutung der Konferenz, wo wir hier sind. Eben, das ist ja die Artificial Intelligence Data and Quantum Computing Konferenz, wo die neuesten, heißesten Themen, die auch die Zukunft all der Menschen, Kinder, Jugendlichen, Studenten ausmacht und wer da mitmacht, hat Vorteile, beeinflussen wird. Das war eine super Frage. Jeopardy, ganz toll, schaut euch das dann auf YouTube.
Ich habe es mir tatsächlich letztens nochmal angeguckt und die Reaktion von den Leuten im Publikum, die waren alle komplett schockiert, Schockmoment, Freeze, alles. Also das konnte wirklich gar keiner glauben. Krass.
Genau, und das ist auch genau, was du da wahrnimmst. Das ist eben das, was man Disruption nennt, wenn auf dem Gesicht dieses Multimillionärs Ken, der jetzt 20 Mal Weltmeister war im Jeopardy, er plötzlich sieht, holy shit, ich werde das nie wieder gewinnen. Das ist Disruption, dass Maschinen plötzlich etwas tausendmal schneller und besser können wie Menschen. Und dadurch entsteht ja auch Wohlstand, Bequemlichkeit, neue Produkte, auch Profits. Und das ist das, woran junge Menschen und Studenten arbeiten können, was Spaß macht, innovativ zu sein. Und Disruption aus Deutschland, made in Germany, das ist das, was wir brauchen.
Nun hast du gerade schon angesprochen, dass es KI ja schon ziemlich lange gibt. Für viele wirkt es aber so, als gäbe es KI erst seit 2022. Stört dich, dass KI häufig mit ChatGPT gleichgesetzt wird?
Ja, das stört mich sehr, weil eben KI ist eine Technik, die in bestimmten Wellen sozusagen auch in den Markt gekommen ist. Und schon in den 60er, 70er, 80er Jahren gab es die sogenannte klassische, traditionelle KI, dass ich bestimmte Vorhersagen mache. Zum Beispiel auf Amazon, wenn ich da was kaufe ich als nächstes? Eine Vorhersage, ne? Oder eine lineare Optimierung. Wir haben ein Schiff, wir bauen Systeme bei der IBM im Hamburger Hafen. Ich komme aus Hamburg, dass man optimiert, wie die Crews auf Schiffen zusammengesetzt werden. Wenn ein Unternehmen 400 Schiffe hat, dann ist das sehr schwierig, welcher Kapitän kommt wohin, wo muss ich denn zurückfliegen, wann hat der Urlaub und das für 400 Schiffe, das kann kein Mensch. Das ist lineare Optimierung, das ist die klassische, traditionelle KI. Und dann um die 2000er Jahre kam eben die symbolische KI, die Suchmaschinen, wo Google auch entstanden ist, dass man auch in eben unstrukturierten Daten, Texten Dinge finden kann. Und dann zurzeit eben Jeopardy, was wir eben sparen, das war das sogenannte Machine Learning, wo ich bestimmte Muster finden kann. Und das wurde dann immer besser zum Deep Learning, das ist also komplizierte Muster kann. Und seit ChatGPT, was du ansprachst, das ist die so eine generative KI, dass ich eben auch Texte und Bilder generieren kann. Das ist der letzte sozusagen Hot Shit in der KI Industrie, der insofern besonders ist, weil jetzt jeder auf seinem Handy diese Apps haben kann und sieht und ist in der Gesellschaft angekommen. Aber der Wert an Kosteneinsparungen, mehr Umsatz, liegt auch in den Techniken davor. Und jeder, der da gerne mal mehr drüber lernen möchte, kann auch gerne, ich habe genau dazu auch mal zufälligerweise ein Buch geschrieben.
Kurze Werbeunterbrechung.
KI managen und verstehen, auch auf Deutsch mit vielen Bildern. Insofern war das auch eine gute Frage. KI ist komplizierter als eben nur chatten.
Du hast gerade schon angesprochen, dass ChatGPT halt auch unheimlich zugänglich ist. So, jeder hat es auf dem Handy. Und denkst du, das wird sich ändern, wenn zum Beispiel OpenAI anfangen wird, Geld zu verlangen? Wenn es nicht mehr kostenlos ist, wie
es jetzt? Ja, dann würden natürlich manche Leute es nicht mehr bezahlen, nicht? Und dann wird es dann weniger. Das ist ja im Moment so, dass man eigentlich, wenn man sich Produkte anschaut, dann ist die Zeit zwischen der Erfindung des Produktes und dass man zum Beispiel 100 Millionen Nutzer hat, ist immer kürzer geworden. Und bei ChatGPT war das ja auch innerhalb von quasi sehr, sehr kurzer Zeit. Ja. Jetzt gibt's neue Firmen. Ich war jetzt vor einigen Tagen in Stockholm in Schweden. Lovable heißt die Firma, das höchst bewertete Startup in Europa, die jetzt automatische Internetseiten generieren, wo es noch schneller geht. Das heißt, diese Dinge werden immer schneller und die Firmen stellen auch diese Dinge erstmal umsonst bereit und um User zu bekommen. Und dann wird mit den Usern zum Beispiel durch Werbung Geld verdient oder wie ich dann Geld verdiene, ist in gewisser Weise dann, da muss man sich überlegen, wie das sogenannte Business Model heißt. Das Business Model ist quasi die Idee, wie ich mit dem, was ich mache, Geld verdiene. Und das alles, was wir hier besprochen haben, das nennt sich B2C, Business to Consumer, also zu uns, den normalen Menschen sozusagen, deshalb auf dem Handy, während ein Großteil des ganzen Geldes, was mit KI verdient wird, was man besser machen kann, schneller, billiger, besser ist in dem sogenannten B2B. Das ist eben das Business to Business. Das ist das, was in den großen Firmen passiert, was im Hamburger Hafen passiert, was bei Airbus passiert. Wo ist deine Schule?
Wir sind in Delmenhorst.
In Delmenhorst, also auch auf Norddeutschland. Ja. Was also in den großen Firmen Norddeutschland passiert, im UKE, im Krankenhaus. Und das kriegt man als normaler Mensch oft nicht so mit. Hat aber, wenn ich zum Beispiel Krebszellen erkenne mit KI, für die Gesundheit, für das Glück, die Zukunft der Menschen viel, viel mehr Auswirkungen oft auch als diese reinen B2C-Anwendungen.
Was ist deine aktuelle Berufsbezeichnung?
Meine aktuelle Rolle bei der IBM, die nennt sich Head of Watson Data Science und AI. Und ich habe also die schöne Aufgabe, mir eben auch neue Projekte ausdenken zu dürfen, was man mit KI bauen kann, wie man die Welt besser machen kann. Das ist also eine kreative Tätigkeit, wo man diese technischen Dinge versteht, aber auch viele Menschen trifft, sich mit ihnen unterhält, was ihre Probleme sind, wie kann ich das verbessern. Und dann muss man eben auch irgendwann, wenn man die Idee hat, auch liefern, dass es auch klappt. Und das ist dann nicht so einfach. Da gibt es immer weniger, die das können. Und das ist die IBM besonders gut. Wir machen eben seit über 100 Jahren B2B. Und deshalb ist das eine wunderbare Aufgabe.
War der Weg in diese Führungsposition geradlinig oder auch kurvenreich?
Nein, der war ehrlich gesagt kurvenreich, obwohl ich mein Leben sehr gut planen wollte. Und es kommt dann aber auch oft anders. Und auch überraschend entwickelt sich die Sachen positiv, aber ungeplant. Ne? Ich bin in einem Gymnasium, fand ich Physik toll, hatte Physikleistungskurs und wollte dann das Universum verstehen, Astrophysik. Und da habe ich dann auch Programmieren gelernt, Sternatmosphärensimulationen. Und bin dann aber ins Ausland gekommen, nach Paris, als Tatteilchenphysiker. Und darüber habe ich sehr viel über Physik. Und damals nannte man das noch nicht KI, aber eben Analyse mit Software gelernt. Und als ich dann die Forschung irgendwann verlassen habe, da gibt es ja Zentren, CERN und DESI heißen die, und Stanford in den USA, da bin ich dann in die Niederung der Wirtschaft sozusagen gegangen und in Firmen, mit denen man dann mit Software und Hardware Sachen gebaut hat. Und da bin ich dann irgendwann mehr oder minder ungeplant auch zu IBM gekommen, wo ich jetzt seit über 17 Jahren arbeite.
KI wird zu häufig als Bedrohung für Demokratie und Arbeitsplätze wahrgenommen. Wie kann man eine positive Sichtweise auf KI in Deutschland stärken?
Ja, das, was natürlich unsere Politiker oft nicht genug und gut erklären, ist das Konzept der Produktivität, dass man eben auch intelligenter und besser arbeiten kann. Und wenn man intelligenter und besser arbeitet, dann werden die Menschen, die dann frei werden, können andere Sachen machen, sodass das Leben insgesamt besser wird. Das ist zum Beispiel im Ackerbau so, dass wir vor 100 Jahren waren noch ein Großteil unserer Bevölkerung, 30-40%, damit beschäftigt, Essen herzustellen. Und heute sind das nur noch ein paar Prozent der Deutschen und die trotzdem das 3-, 4-, 5-fache quasi an Essen produzieren, ne? Und die dann frei geworden sind, die konnten andere machen, die konnten Ingenieure werden. Dann kam Elektrizität, auch da das Gleiche. Das sind die sogenannten querschnittlichen Technologien, die dann überall drin stecken. Und KI wie Strom. Und KI ist auch dabei, eine solche querschnittliche Technologie zu werden, die dann in allen Produkten und Dienstleistungen stecken. Und das ist die nächsten 10 Jahre, dass wir überall KI einbauen. Ein KI-Modell, ein KI-System ist in gewisser Weise eine Repräsentation, eine Kondensierung, eine Zusammenfassung von Wissen, von Intelligenz, von Prozessen und Abläufen. Und diese Zeit und auch diese Aufwände, die ich dann normalerweise dafür brauche, die brauche ich dann nicht mehr. Und das wird dann frei. Ja, und in Bezug auf Deutschland, weil wir ja ein hochentwickeltes Land sind, ist es ganz entscheidend, dass wir hier eben auch mit jungen Menschen diese Dinge lernen und auch Produkte bauen, made in Germany, wie unsere schönen Autos zum Beispiel, die viel KI haben. Dann wird unser Wohlstand auch erhalten, wir verdienen alle gut. Und weil unsere deutschen Produkte mit der Qualität, mit KI auch intelligent werden. Wenn wir das verpassen, wenn wir KI nicht machen, dann würden Arbeitsplätze verloren gehen. Also es wird oft in der Politik, in der öffentlichen Diskussion falsch dargestellt, dass gerade wenn wir das machen, entstehen neue, gut bezahlte Arbeitsplätze. Wenn wir es nicht machen, fallen sie weg. Natürlich ist das für einzelne Berufsgruppen nicht richtig, was ich sage. Zum Beispiel die Nachtwächter, die die Gaslanternen früher angezündet haben, als die Elektrizität, die Glühbirne kam und so weiter, die wurden natürlich dann ersetzt. Der Beruf ist verschwunden und so wird es bestimmte Berufe geben, die KI auch komplett übernimmt. Jetzt zum Beispiel Leute, die am Telefon arbeiten und immer die gleichen und sehr, sehr einfachen Fragen beantworten. Das nennt man oft Level 1 Callcenter. Da wird sehr viel auch automatisiert, also dass die KIs das beantworten, dann können die Leute kompliziertere Dinge machen, nicht? Also die KI wird einfache, häufige Tätigkeiten übernehmen und sodass die Menschen dann interessantere Sachen machen können. Insofern ist diese kritische Einstellung eigentlich sehr falsch.
Also sagst du, dass dadurch, dass wir dass wir offen für KI sind, dass wir mehr Raum für Innovation automatisch schaffen werden dadurch? Dadurch, dass halt dann die Berufe also dass die Menschen dann einfach andere Berufe lernen müssen, aber dass das nicht mal unbedingt was Schlechtes ist.
Nein, genau das sage ich. Genau das ist Produktivität. Wenn man quasi, um alle Deutschen zu ernähren, 10 Bäckereien mit 10 Backmaschinen und ich mache jetzt eine AI-Backmaschine und kann mit 2 Backmaschinen zum Beispiel alle Dinge backen, dann werden ja 8 Leute auch sozusagen, können ja andere Dinge machen gibt auch sehr viele harte Jobs. Auch als Bäcker muss man um 4 Uhr morgens aufstehen und so weiter und hart arbeiten. Wahrscheinlich hätten die auch Spaß in anderen Berufen, nicht? Und das sage ich Ihnen nicht, weil ein Bäcker das schlecht ist oder das sei ja alles in Ordnung. Und ich, nur um das Produkt, dieses Konzept der Produktivitätssteigerung zu erklären, wie wichtig das eben ist.
Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Das macht auch total Sinn. Ja, richtig gut, richtig, richtig gut. Was ist dein KI-Tool, was du am meisten in deinem Job benutzt?
Das KI-Tool, was ich am meisten in meinem Job benutze, sind schon auch eben Werkzeuge zur Wissensabfrage. Dass wenn ich etwas wissen möchte, dass ich es schnell finde. Das nennt man ja auch heutzutage die sogenannten RAG-Use-Cases, Retrieval Augmented Generation. Das bedeutet, dass man nicht einfach wie im klassischen Google was eintippt, ein Wort, und dann muss ich ja das alles lesen, die Links, sondern dass mir die KI diese Links schon aufbereitet und mir eine Antwort gibt. Ne? Und da gibt es ja eine ganze Reihe Tools, und auch bei IBM bauen wir solche Dinge für, dass man mit den eigenen Dokumenten sprechen kann, in Versicherungen, in Banken und so weiter. Das sind Dinge, die ich gerne benutze, weil ich dann viel schneller auch Sachen verstehe und Rückfragen stelle. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn diskutiere und wer es dann heftig wird, er anderer Meinung als der Papa, dann sagen wir manchmal Faktencheck und dann fragen wir zum Beispiel eine App eben.
Wir machen jetzt eine kurze Denkpause. Denn du sollst gleich 10 Berufsbezeichnungen aufzählen, die man in einem KI-Unternehmen heute auf jeden Fall braucht. Oder du kannst direkt loslegen.
Ja, also in dem Fall, sagen wir mal, ich habe ja einen technischen Background und beschäftige mich ja damit, solche KIs zu bauen, was sehr viel Spaß macht, sehr kreativ ist, aber auch anspruchsvoll. Und genauso wie ich eine Fabrik baue, um ein Auto zu bauen, eine Autofabrik, kann man eben auch eine KI-Fabrik, auf Englisch eine AI-Factory, eine Artificial Intelligence Factory bauen, um AI-Systeme zu bauen, genauso verlässlich eben wie Autos. Und auch dazu habe ich verschiedene Sachen mal geschrieben. Und ein Kapitel in dieser Veröffentlichung ist auch, welche Rollen es gibt. Ne? Weil das klingt so einfach, aber man hat doch sehr verschiedene Berufe. Das war ja deine Frage, 10 Berufe. Ich glaube, ich habe da 15 aufgezählt, die man braucht, um eine solche KI-System zu bauen. Und am Anfang ist auch oft, dass ich eben zum Beispiel einen Produktverantwortlichen habe, der sagt, dieses Produkt habe ich, aber ich will das jetzt intelligenter machen, ich will KI einbauen, das soll automatisiert werden. Dann spricht er zum Beispiel mit einem Business Developer oder einem Business Analysten, der dann ausrechnet, wie viel kann er davon mehr verkaufen oder was wird schneller, dass sich das auch lohnt, wenn ich dann da KI einbaue.
Ich zähle nur mit.
Ich dachte, mir die 2 Finger würden bedeuten, noch 2 Sekunden oder 2 Minuten. Und dann komme ich eben zu sogenannten eben Design und Think Leuten, die in den Unternehmen auch die Ideen, die Kreativität fördern, die Workshops herstellen. Dann komme ich zu jemandem, der das auch unterbricht auf die entsprechenden EDV-technischen Dinge, wie ein AI-Engineer, der dann sagt, das System würde so und so aussehen mit der und der Softwarearchitektur. Dann gibt es Leute, die sich sehr gut auskennen mit dem Training von Modellen. Das sind die sogenannten AI, Machine Learning und Generative AI Experten. Wenn ich das dann habe, baue ich die quasi wiederum ein in das System und das muss ich dann testen. Dann gibt es dann die Test und eben manage das Testen und auch die KPIs festlegen, wie ich das messe. Wenn ich das dann hinreichend getestet habe, bringe ich es in mein Rechenzentrum und schalte es frei für die Nutzer. Und da gibt es eben den Rechenzentrumsleiter, die Leute, die den Computer aufbauen, wo das Tag für Tag läuft. Und da gibt es dann einen sogenannten Operation Manager, der das KI-System auch überwacht und zum Beispiel guckt, ob auch die Fragen in Ordnung sind, ob da nicht Quatsch passiert, ob nicht irgendwie das missbraucht wird, wo da Fehler sind, um es zu verbessern. Und diese Verbesserung, die gehen dann wieder eigentlich über ein Umfeld zu den Leuten, die dann entscheiden, wo investiere ich, um es dann wieder besser zu machen. Also das Management, AI-Management. Und dann komme ich jetzt wieder zurück zu dem anfänglichen AI-Produkt verantwortlich. Jetzt haben wir mal 10 aufgezählt. Es gibt, und wenn jemand sehr, sehr schlau ist und sehr gut programmieren kann am Anfang, dann kann er das auf seinem Laptop viele dieser Dinge alle ganz alleine machen. Und dann in einem Startup zu zweit, zu dritt. Und wenn man dann große Banken hat, große Telekom-Unternehmen, dann ist eine sogenannte AI-Factory, eben sind dann hunderte von Menschen und die dann diese verschiedenen Rollen, die ich jetzt aufgezählt habe, eben beinhaltet und wo man in jeder dieser Sachen ganz viele Details lernt. Und wer sich da interessiert, dem kann ich mal ein Paper eben zu AI-Factories schicken, auf Englisch. Ja, weil wir arbeiten auch viel auf Englisch. Und da sind auch viele Bilder drin, kann man gut verstehen, auch mit vielen technischen Details für diejenigen, die etwas dazu lernen wollen, wie das dann funktioniert. Und ja, und ich bin stolz darauf, dass wir das geschrieben haben.
Sehr cool. Was war bisher dein größter Fehler in Bezug auf KI?
Mein größter Fehler in Bezug auf KI? Das ist eine schwierige Frage, weil ich das ja jetzt praktisch rund um die Uhr seit vielen Jahren mache und ich da eigentlich wahrscheinlich laufend Fehler mache und auch um eine innovative, erfinderische Kultur zu schaffen, gerade man auch eine fehlerfreundliche Kultur braucht. Also man muss Fehler machen, um dann zu lernen, wie ich es dann besser mache. Und auch die Kollegen, man muss sich gegenseitig da Fehler verzeihen und dass man es dann versteht, um dann schneller voranzukommen. Ich denke, das, wo ich oft einen großen Fehler habe, ist, dass ich etwas ängstlich bin und nicht mutig genug, dass wenn ich eine gute Idee habe, dass ich das dann einfach mal auch voll in die Hand nehme und voll mache, so zum Beispiel wie du, das finde ich super mit dem Podcast.
Ne? Vielen Dank.
Also einfach für fremde Leute, ältere Leute, komplizierte Themen, setzt du dich hin und stellst Fragen, das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und diesen Mut, den brauchen eigentlich viele junge Menschen, dass sie da hinterhergehen. Und dann werden sie sehen, sie schaffen es. Also wenn ich in meinem Leben mir was vorgenommen habe, wo ich mutig war, zum Beispiel wollte ich in Paris studieren, ich kannte kein Französisch. Und dann bin ich dahin und habe da auch meine Doktorarbeit geschrieben, alles auf Französisch. Ich habe das alles gelernt, hatte das nie auf der Schule. Da war ich auch stolz, dass man kann Sachen schaffen, die man sich vornimmt. Und ich hätte bei KI wahrscheinlich an vielen Stellen noch mutiger sein können, und um das dann anzugehen. Aber ich liegen ja auch noch ein paar Jahre vor mir und ich will insofern auch noch mutiger werden und KI-Systeme mehr ausdenken und da Dinge erfinden.
Ich habe oft mitbekommen, dass KI-Agenten jetzt so ein Ding sein sollen. Kannst du uns erklären, mir und anderen Schülern, was genau das eigentlich ist?
Wow, da bist du ja wirklich ja voll informiert, was die neuesten Sachen sind. Hier die ganze Konferenz geht ja über KI-KN. Das ist also wirklich im Herzen der aktuellen Diskussion. Tolle Frage. Ja, der Trend, den ihr jetzt wahrscheinlich die Zuhörer oft ja mitbekommen, sind die großen Sprachmodelle, die Large Language Modelle, die LLMs, die man dann benutzt. Dann kriegt man Fragen zu allen möglichen Themen. In der Industrie, ich sagte das ja schon mal, dem B2B ist der Trend aber zu den sogenannten Small LLMs, also Small Language Modellen, die viel, viel kleiner sind. Zum Beispiel ein GPT-Modell kann 800 Milliarden Parameter haben. Ein Small Modell kann 8 Milliarden Parameter haben. Das ist dann 100 mal weniger Parameter, aber die Kosten, das dann laufen zu lassen, geht dann quadratisch, kubisch, das kann also Zehntausende, Millionen mal billiger sein, zum Laufen zu lassen und ist auch schneller, weil es ja nicht so groß ist, also billiger, schneller und wenn ich es anpasse, auch noch besser. Also es ist schneller, billiger, besser. Und wenn junge Leute, Studenten eben jetzt in der Lage sind, wenn man auch irgendwas ein Abi hat und man kann eben kleine KI-Modelle wie auf Hugging Face, das ist der Supermarkt der Foundation-Modelle im Internet, die eben fein zu tunen, anzupassen, dann ist man sofort ganz vorne dabei, hochbezahlte Jobs, das ist genau das, was man braucht, weil eben diese kleinen Modelle in den Produkten, da wo wir hier geredet haben, eigentlich jetzt gebraucht werden und dann habe ich kleine eben KI-Lösungen, die man auch Agenten nennt, das sind dann die KI-Agenten und was wir jetzt in den nächsten 2-3 Jahren sehen werden, wie eben die Agenten dann anfangen, miteinander zu sprechen. Da gibt es also bestimmte Protokolle, zum Beispiel Google pusht ein Protokoll, das ist Agent to Agent. Es gibt eins von Anthropic, das heißt NCP, dass die miteinander sich dann unterhalten können. Dann gibt der eine Agent, der sagt, guck mal hier, meine Nutzer wollen ein Wochenende in München verbringen, die wollen in die Oper gehen, such mal bitte ein Flugzeug raus, eine schöne Oper. Und dann gibt ihr das an den anderen Agenten und der sucht die quasi die Hotels, der sucht die Opern raus, gibt es dann zurück. Und wir werden also ein hohes Maß an Autonomie in diesen agentischen System, dass sie also noch intelligenter werden, weil sie eben einem Arbeit abnehmen, miteinander reden. Und da das Beispiel des hochbewährten Startups aus Stockholm, Lovable ist so ein Beispiel, weil da eben Agenten auch Internetseiten brauchen. Ne? Insofern ist das, wenn jetzt jemand in der 10. Klasse ist, das eigentlich das Thema, wenn man ein Abitur hat, was das an der vordersten Front ist. Wenn man da mitmischt, dann hat man sofort einen Top-Job, super bezahlt, extrem kreativ, sehr nette Leute. Also da würde ich euch sagen, seid dabei. Ich habe das auch meinem Sohn immer gesagt, wenn du eben bist der smarteste, beste und du gehst jetzt in Atomkraftwerke, was nützt es? Die werden ja abgeschafft. Während du vielleicht nicht der smarteste und beste ist, aber trotzdem bist ein Thema wie agentische Architektur, was nach oben geht, dann kann jeder, auch wenn er ein ganz normaler Mensch ist, kann da unwahrscheinliche Karriere machen. Und das ist das, wo ich jeden auch Zuhörer ermutige, der aufgeschlossen auf dieses Thema KI-Agenten zuzugehen.
Kann man sich das also vorstellen wie so eine ganz schnelle Gruppenarbeit?
Das kann man sich so vorstellen, wie erstmal sind wir noch nicht so weit, dass so viele Leute mitmachen können. Ich fange mal mit 2-3 Agenten
okay.
an. Ja. Aber die Welt des Internets wird strukturiert werden in sogenannte Tools. Und diese Tools werden dann anfangen, miteinander zu arbeiten. Es wird dann eben Tools geben zum Suchen. Dann wird es Tools geben zum Schreiben, zur Bildgenerierung, dann wird es Tools geben, vielleicht um ein Hotel zu reservieren und die können dann miteinander reden. Ne?
Ah, verstehe.
Und das wird dann eine neue Schicht werden, wie man es jetzt auch merkt, dass man das Internet im Prinzip sich verändert und die Schnittstelle zum Internet eigentlich schon die Antworten werden. Niemand will mehr die Links lesen. Ne? Und so wird man dann in Zukunft dann Schnittstellen haben, dass man auch nicht mehr, wenn man Urlaub bucht, alles raus, sondern man sagt, ich will die Reise machen und dann sucht der KI-Reiseagent eben, wie komme ich da hin, wo schlafe ich da, was mache ich, wie viel kostet das und zack, 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 es wird automatisiert werden. Ne?
Sehr, sehr cool. Vielleicht gehen dann auch unsere Klassenfahrten mal woanders hin als nach Lübeck oder so. Was trägst du als Head of AI dazu bei, dass mehr junge Frauen in das KI-Team von IBM kommen?
Ja, wir hatten ja bei der Eröffnungsveranstaltung hier von der Konferenz die Präsidentin des Deutschen Informatikverbandes hat eine Ansprache gehalten. Und die hat gesagt, dass der Hauptfaktor, den man berücksichtigen muss, um mehr Frauen und Mädchen in die Informatik, in die KI zu bringen, ist, dass man Informatik an der Schule lernt. Dass wenn man also in manchen Ländern wird schon in der 5. Klasse angefangen. Wenn man das also hätte als Pflichtfach, in der Schule, dann ist in den Ländern, wo man das macht, hat man danach in den Informatikstudiengängen, in den technischen Studien auch gleiche Anzahl von Frauen und Männern. Das ist also sehr, sehr entscheidend. Ne? Wir bei IBM sind nun eine, das war ja auch deine Frage, eine Firma, die sehr an Diversity und Inclusion glaubt und eigentlich immer schon, bevor es dieses Thema überhaupt gab, das getrieben haben, weil wir ja in über 100 Ländern aktiv sind. Das heißt, wir haben weltweit unwahrscheinlich viele unterschiedliche Menschen. Und da gibt es eben x Programme für junge Frauen bei IBM. Mit KI gibt es allein 4 Programme, die das dann fördern, dass das Spaß macht, damit zu arbeiten, man lernt und auch vorankommt. Wir waren die erste Firma weltweit, die eine Tech-Firma, die einen weiblichen CEO hatte, Jimmy Rometty, auch in Deutschland. Mit Martina Köderitz war eine der ersten Frauen auch Geschäftsführerin. Also IBM ist da sehr, sehr supportive sozusagen oder offen. Wir halten das für das Entscheidende, dass alle eben bei so einer wichtigen Sache mitmachen. Da darf niemand sozusagen benachteiligt sein.
Sehr wichtig und richtig. Jetzt hören auch ganz viele Schüler unseren Podcast. Was ist denn dein Tipp für eine erfolgreiche Karriere im KI-Ökosystem?
Ja, also ich fange mal nochmal allgemein an, was meine Empfehlung an junge Leute ist. Das sind 2 Punkte. Also man sollte sich ein Thema suchen, was im Moment sehr wichtig ist für die Menschheit. Zum Beispiel alternative Energien, dass wir vom Öl und Gas wegkommen, damit unser Planet quasi da auch nicht kaputt geht. Oder Genforschung, dass man eben wirklich den Grund von Krankheiten versteht und nicht nur Tabletten nimmt für die Symptome. Oder eben KI, das ist eben auch ja eins, oder Quantencomputer, das sind ja 2 absolute Top-Themen, ne? Künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Und wenn man da reingeht und Experte wird, hat man eigentlich riesige Möglichkeiten, weil das ja gerade da am Entstehen ist. Es ist noch nicht ganz klar, was man lernen muss. Und man ist vorne dabei und insofern gehört man automatisch zu den schlauesten Leuten, die das dann machen. Und insofern, das ist meine erste Empfehlung, dass man sich eben auf einen Megatrend setzt, zum Beispiel wie KI oder innerhalb von KI, generative KI oder kleine Modelle, Quantencomputing. Und dann kann man eigentlich da nichts falsch machen. Die zweite Empfehlung ist, dass man Dinge macht, die einem Spaß machen, weil jeder hat ja jetzt nicht die gleiche Freude an solchen technischen Themen. Insofern ist es sehr wichtig, dass man guckt, was einen anzieht und was einem Spaß macht. Und dass man diesen Dingen, ich sagte das ja schon mal, mutig folgt. Weil da kommt man dann auch weiter. Und das kann zum Beispiel auch Kunst sein oder eben Bücher. Ja, wir sprechen ja hier auch mit einem Deutschlehrer. Neue Deutsch, wenn man Spaß hat am Schreiben zum Beispiel. Und dann kommt man da auch an die vordere Front, die Dinge, die gerade da aktuell sind. Und über Umwege landet man dann immer auch bei den neuesten Themen, gesellschaftlicher Art, technischer Art. Insofern sind das meine beiden Empfehlungen. Mach das, was dir Spaß macht, wo deine Talente sind. Mache, probier es aus, sei mutig, geh voran. Und das Zweite, wenn es natürlich ein top weltweiter Trend ist, dann geht's automatisch nach oben.
Danke, Wolfgang. Das war's auch schon. It's a wrap.
Woohoo. Yes. War nicht zu lang? War in Ordnung?
Wie lange haben wir aufgenommen?
Ich habe jetzt hier 37 Minuten, aber ich hatte durchlaufen lassen, als wir die Pause gemacht haben.
Ich denke mal so eine halbe Stunde. Ja. Aber richtig gut. Das war die heutige Folge von People of Tech. Danke, Wolfgang, für die Insights und für die tollen Ratschläge, die du uns Schülern gegeben hast. Danke, Matthias Barth, für die ganze Technik. Und danke an Klaas Vegas fürs Organisieren. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr teilt diesen Podcast, lasst einen Kommentar da, supportet uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!